Das Thema heute Morgen lautet der Gott der Hoffnung. Und dieser Gott möge uns jetzt die Augen öffnen, dass wir sehen die Wunder in seinem Wort. Ich möchte den Text noch einmal lesen. Römer Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Im Hinduismus gibt es ungefähr 6000 Götter, die dazu dienen sollen, dass der Mensch ein wenig Hoffnung bekommt, aber es zerrinnt alles im Sand. Im Buddhismus besteht das höchste Ziel der Hoffnung darin, dass man in das Nirvana kommen kann, nach unzähligen Wiedergeburten, vielleicht. Und dieses Nirvana ist dann die Existenzlosigkeit, die Auflösung der Seele. Mit anderen Worten, man existiert überhaupt nicht mehr. Naja, ob das Hoffnung ist? Bei den Muslims, da ist die Hoffnung gegründet auf die Unberechenbarkeit Allahs. Man weiß nie, wie er reagiert. Bei allen Bemühungen hat man keine Garantie, schlussendlich doch ins Paradies zu kommen oder eben in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn man es noch so gut gemeint hat, ist auch keine Hoffnung. Und Menschen bei uns in der westlichen Welt, ihre Hoffnung besteht in der militanten Herbeiführung des Klimawandels oder der Ernährungsumstellung, CO2-neutral zu leben. Man nennt sich letzte Generation. Irgendwie hoffnungslos, oder? Jede Generation ist die letzte. Ja, man lebt nur einmal hier auf dieser Welt. Dann habe ich im Internet ein bisschen geforscht und da heißt es über Hoffnung unter anderem, es gibt da viele Erklärungen, aber unter anderem wird Hoffnung dort erklärt als ein Glaube bzw. als eine Erwartung eines erwünschten Ereignisses in der Zukunft, ohne dass Gewissheit darüber besteht, ob es auch wirklich eintrifft. Auch so leer. So ganz anders stellt sich Gott vor. Der eine wahre Gott, der sich in Jesus offenbart hat. Und wie er sich vorstellt und was er uns zu sagen hat über Hoffnung und alles, was damit zusammenhängt, das wollen wir jetzt mal Stück für Stück, wir bleiben bei dem Bibelvers, versuchen zu unterstreichen. Zunächst einmal wird gesagt, das ist das Erste, der Gott der Hoffnung aber. Man beachte, es heißt nicht ein Gott der Hoffnung aber, sondern der Gott der Hoffnung aber. Weil es eben nur einen Gott gibt, der Hoffnung vermitteln kann. Und ohne diesen Gott hat kein Mensch Hoffnung in dieser Welt. Und das erklärt uns auch die Bibel im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 12, am Schluss 12b. Da heißt es über die Vergangenheit von Menschen, die Christen geworden sind, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Also wenn ich ohne Gott in dieser Welt lebe, so sagt es das lebendige Wort Gottes, dann habt ihr keine Hoffnung. Ja, jetzt werden junge Leute sagen, vielleicht junge Manager werden sagen, ach, mir geht's doch so gut. Ich bin gesund, ich bin aktiv, ich habe Energie, ich habe ein gutes Einkommen, ich habe eine tolle Familie, tolles Auto, herrliche Karriere. Ich habe so viel Hoffnung, dass es auch weitergeht. Ja, eben. Hoffnung bestätigt sich eigentlich erst, wenn man dann am Ende des Lebens angekommen ist. Und da muss man sich fragen, ja, welche Hoffnung hat mich eigentlich getragen? Es gibt viele Überlebensstrategien, die man anwenden kann, ja? Aber das alles ist irgendwie Hinhaltendes, nicht wirklich Durchtragendes. Jemand hat einmal gesagt, und ich glaube, er hat mit diesem Ausdruck recht, wenn er sagt, was im Sterben nicht hält, hat auch im Leben nicht gehalten. Sie verstehen das? Was im Sterben nicht hält, hat auch im Leben nicht gehalten. Da beweist sich Hoffnung. Und es ist ja nur der Schöpfer, der alle Zusammenhänge kennt, der unsere Seele kennt, der um alle Bedürfnisse unseres Lebens weiß. Und er kann da Hoffnung hineinsehen. Wie bereits erwähnt, alle Religionen oder Ideologien, die haben eines gemeinsam. Sie machen eigentlich nur Angst. Sie verunsichern, sie geben keine Sicherheit. Sie geben keine Zuversicht. Ja, da hat man Programme, da kann man immer wieder was Neues entwickeln und neue Ideen haben und neue Reformen und neue Vorschläge und neue Entwicklungen. Aber die Hoffnung, so eine richtige, tragende, lebendige Hoffnung, über die Zeit hinaus, über den Wechsel der Zeiten, nur der Gott. Ja, was nützt denn der beste Wind, wenn man den Hafen nicht kennt, in dem man segeln will, ja? Was nützt es denn, wenn ich im Leben alles habe und alle Kräfte noch beisammen sind, aber ich weiß gar nicht, wo es schlussendlich hingeht? Da, an dem Punkt angekommen, muss ich mich fragen, habe ich diese Hoffnung? Hiob ist es, der uns sagt im Hiob Kapitel 6, Vers 20, aber sie werden in ihrer Hoffnung betrogen. Sie kommen dorthin und werden enttäuscht. Sie werden in ihrer Hoffnung betrogen. Ist das nicht so? Sie kommen dann dahin und wenn sie dann meinen, ein Ziel zu erreicht zu haben, sind sie doch enttäuscht. Das ist bei Gott ganz anders. So ganz anders. Er wird der Gott der Hoffnung genannt, weil er durchtragende Hoffnung bietet und herrliche Aussicht. Hoffnung, ich sag mal, das ist wie eine Brücke, ja, wie eine Brücke, die dich von hier zum anderen Ufer über den Fluss führt. Oder, ich weiß nicht, heute ist das nicht mehr so wichtig, da haben wir alle Navigationsgeräte, aber ich erinnere mich noch daran, als es das noch nicht gab und man hat da irgendwelche in großen Städten eine Versammlung gesucht und dann war man auf dem Weg und dann hat man sich verloren und dann war man am Denken, Mensch, bin ich denn hier überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Bin ich total verkehrt? Fahre ich in die falsche Richtung? Und dann ist man weitergefahren und ein Stück weitergefahren und auf einmal sah man ein Schild, das einen die Richtung angegeben hat und aufmerksam machte auf das Ziel und dann war man glücklich, ja? Ha, ich bin noch richtig. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich kann ankommen. Ja, das ist Hoffnung. Wie eine Brücke, wie ein Schild, ein Hinweisschild im Worte Gottes, das uns Gott anbietet. Und diese biblische Hoffnung, die ist gegründet auf die Existenz Gottes. Biblische Hoffnung ist gegründet auf die Existenz Gottes. Das heißt mit anderen Worten, so wahr Gott lebt, ist diese Hoffnung lebendig. So wahr Gott existiert, existiert diese Hoffnung, die er uns bietet. Der Gott der Hoffnung aber. Und darum nennt ja der Apostel Petrus, er nennt diese Hoffnung deshalb auch, das ist so ein schönes Wort, er nennt sie doch tatsächlich lebendige Hoffnung. Ja, das ist das Gegenteil von hoffnungslos oder von toter Hoffnung oder von leerer Hoffnung oder von Hoffnung, die zum Schluss, ja, die man sich erwünscht, aber sich dann doch nicht erfüllt oder so. Und da sagt Petrus, nein, es ist eine lebendige Hoffnung und zwar gegründet auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Also auch da dürfen wir unterstreichen, so wahr der Herr Jesus auferstanden ist aus den Toten, so wahrhaftig, so lebendig ist die Hoffnung, die Gott dir zu geben hat. Ja, wir können das lesen. 1. Petrus 1, 3, ich lese jetzt nicht alles, aber da heißt es, wiedergeboren hat er uns zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Jesus ist also der Garant dieser Hoffnung und diese Hoffnung ist uns aufbewahrt in den Himmeln. Es geht dann weiter. Es geht weiter, wenn das Leid auch groß ist hier in dieser Welt und man nicht mehr ein noch aus weiß. Bei Gott ist die Tür der Hoffnung auf. Das nächste, was dann gesagt wird, wenn man sich diesen Vers anschaut, immer wieder anschaut, da heißt es schlicht und einfach, erfülle euch. Eigentlich steht das dann im Zusammenhang mit Freude und Frieden, aber ich bin bei diesem erfülle euch, da bin ich irgendwie einfach mal so hängen geblieben. Also der Gott der Hoffnung, erfülle euch. Da habe ich gedacht, ja, erfülle euch. Erfüllung, Erfüllung. Die Menschen suchen ja nach Erfüllung. Sie sind ja ihr ganzes Leben auf der Suche nach Erfüllung. Ob das im Sport ist, und das ist auch gut, ob das in Vereinen ist, ob das in dem Erreichen von Zielen ist, Berufskarriere oder Familiengründung, man ist immer auf der Suche nach Erfüllung. Ohne Erfüllung ist alles leer, bedeutungslos, sinnlos. Und darum ist die Geschichte der Menschheit, die ist gekennzeichnet durch große Sehnsucht. Immer. Und ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, ich hoffe, Sie verstehen mich, ich glaube, dass alle Süchte sind eigentlich letztlich Ausdruck von Sehnsucht. Warum denn? Der Mensch greift nach Mitteln oder nach Dingen, ja, die ihm Sehnsucht, Erfüllung bringen sollen, aber er tappt ins Leere, solange er nicht nach Gott greift. Es gibt da eine Sendung, ich habe sie noch nie so gesehen, aber ich weiß, dass es sie gibt und mich da auch ein bisschen schlau gemacht. Es gibt da eine Sendung im Fernsehen, die heißt Goodbye Deutschland. Ich glaube, in der Schweiz gibt das auch. Ich weiß nicht, ob das heißt Schweizer wandern aus oder so irgendwie. Ne? Oder? Ja gut, ich bin ja auch ausgewandert. Ja? Aber das hatte andere Gründe. Aber das sind ja dann Menschen, nicht wahr? Das sind Menschen, die sind ja eigentlich auf der Suche nach Erfüllung. Die sind nicht mehr zufrieden, ich sage jetzt mal in Deutschland oder in der Schweiz, und dann sagen die, komm, wir wandern aus nach, was weiß ich, Mallorca. Wir brechen alle Brücken hinter uns ab. Ja? Die ganzen Sorgen und all der Mist, der uns hier anhebt und so weiter, das will ich nicht mehr. Ich gehe jetzt nach Mallorca und da machen wir was ganz Neues. Da machen wir ein Fitnessstudio auf oder ein Restaurant oder irgendwie sowas. Und dann kommen die da an und dann goodbye Deutschland. Und nach ein, zwei Jahren sagen die, dann wäre ich doch in Düsseldorf geblieben. Ja? Da merken die auf einmal, Mensch, meine Probleme sind ja mitgegangen. Die sind gar nicht in Deutschland geblieben. Und dann merken sie, wie alles, die Gesetze sind alles die anders, die Mentalität ist alles anders, die Bestimmungen sind anders und dann machen sie vielleicht sogar noch Schulden und dann kommen sie nicht zurecht und dann läuft das Geschäft nicht richtig, ja? Und dann stehen sie da und dann ist der ganze Traum von Erfüllung, der ist zu einem Albtraum geworden. Und hier lesen wir, der Gott der Hoffnung aber erfülle dich. Wenn wir Jesus Christus als die Erfüllung unseres Lebens haben, dann haben wir die Lebenserfüllung und dann spielt das auf einmal gar keine Rolle mehr, wo du lebst. Da kannst du sogar im Krankenhaus liegen und erfüllt sein mit der Gegenwart Jesu Christi. Da kannst du an deinem Ort bleiben, da kannst du zu Hause bleiben, da kannst du bei deiner Arbeit bleiben, es sei denn, der Herr führt dich oder gegebene Umstände führen dich woanders hin, ja? Und da kannst du erfüllt sein und deine Aufgabe an dem Ort erfüllen, an dem der Herr dich hingestellt hat. Ja, worin steht denn jetzt die Erfüllung, wenn wir das so gelesen haben, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch, ja, er schenkt Erfüllung, aber worin besteht diese Erfüllung denn im Detail, in den nächsten zwei Worten eigentlich, zunächst einmal in der Freude. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Das bedeutet ja nicht, biblische Freude ist ja nicht, dass wir den ganzen Tag lachen, ja, und strahlen, sondern das ist so eine Herzensfreude. Man ist eben zur Erfüllung gelangt, man hat Vergebung der Sünden, man ist von Neuem geboren, man hat eine Garantie für den Himmel. Über Freude, die die Welt bietet, schreibt Dr. Klaus Eickhoff Folgendes. Der Mensch ist auf Freude hin geschaffen. Was ist das? Mit einer Sehnsucht ohnegleichen treibt es uns zur Freude. Wir greifen nach ihr, besitzen sie und sind guter Dinge, aber irgendwann entgleitet sie uns. Zurück bleibt Jammer nach der verlorenen Freude. Sie ist wie ein schönes Feuer, an dem der Mensch sich wärmt, aber langsam erlischt das Feuer und der Mensch steht da und friert. Die Freuden unseres Lebens sind zu klein, um uns endgültig zu erfreuen. Ja, und was macht die Freude denn immer wieder kaputt? Es ist leider die Sünde, ja? Die Sünde hat uns die Freude geraubt. Und sie ist dabei, dem Menschen die Freude zu nehmen. Und darum leben wir bei aller Anstrengung und bei aller gut gemeinten Anstrengung unserer Welt neue Pläne, neue Reformen, neue Ziele, neue Anstrengungen, neue Systeme. Wir leben in einer heillosen Welt. Wir leben in einer Durcheinanderwelt. Wir leben in einer freud- und friedlosen Welt. Und da gibt es einen Schriftsteller, Kurt Götz, der hat einmal geschrieben, gelehrt sind wir genug. Was uns fehlt, ist Freude. Was wir brauchen, ist Hoffnung. Was uns Not tut, ist Zuversicht. Gelehrt sind wir genug. Wir besitzen viel, aber diese fundamentalen Dinge, die haben wir nicht. Und darum brauchen wir etwas Größeres und das ist, naja, Sie wissen es, Jesus Christus und wohl dem, der den hat, der Gott, der Hoffnung aber. Als dieser Jesus Christus geboren wurde, da lobpriesen ja die Engel und sagten damals, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Sehen Sie, das kam mit dem Eingang Jesu in diese Welt, Weihnachten liegt gerade hinter uns, sagt der Engel, das ist es. Die Freude ist zurück, weil der Sündenbezwinger da ist, der Vergebung bringen kann. Und das sagen sie ja dann nachher auch, ja, der das Volk erlösen wird von ihren Sünden. Der Freudebringer ist da. Freude ist wieder möglich. Göttliche Freude. Und dann 33 Jahre später, ungefähr 33 Jahre später, einen Tag vor seinem Tod, betete der Herr Jesus Christus das sogenannte hohe priesterliche Gebet im Johannesevangelium Kapitel 17. Und da sagt er etwas Wesentliches. Er sagt, Vers 13, jetzt aber komme ich zu dir, Vater, ja? Und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Er kam als der Freudenbringer in diese Welt, weil er der Sündenbezwinger ist. Und er verließ nach einem Leben von 33 Jahren diese Welt. Und er sagt, ich gebe ihnen meine Freude, dass meine Freude völlig in ihnen sei. Und bitte beachten Sie, hier geht es nicht um eine x-beliebige Freude, ja? Hier geht es nicht irgendwie so. Sondern der Herr Jesus sagt, meine Freude, das finde ich gewaltig, ja? Damit sie meine Freude völlig in sich haben. Das ist nicht die Freude dieser Welt. Seine Freude. Stell dir was vor. Du darfst die Freude des Herrn Jesus Christus in deinem Herzen tragen. Das bedeutet doch nichts anderes als seine, ja, wie soll ich sagen, als seine Zuversicht. Als seine Hoffnung der Herrlichkeit beim Vater zu sein. Seine Freude an Gott, dem Vater, seine Gemeinschaft mit ihm, sein Triumph, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und darum haben wir ja auch das geschrieben hier auf dem Flyer unter dem Vers, ja, in Jesus muss deine Freude sein, die Freudenquelle ist er allein. Vollkommene Freude, die nie vergeht, die über den Wechseln der Zeiten steht. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Freude und, es geht weiter, allem Frieden im Glauben. Ja, wo Freude ist, da kehrt ja dann auch eigentlich Frieden ein, ja? Und das sagt der Herr Jesus übrigens auch. Er sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 27, ich habe das heute Morgen noch gelesen, so für mich finde ich auch kolossal, muss ich sagen. Da sagt er, euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ja, das finde ich klasse, also herrlich. Also ihr könnt den Frieden, den ihr sowieso schon habt, den könnt ihr auch behalten. Ja? Es gibt ja auch hier in dieser Welt relativen Frieden. Wenn man Frieden in der Familie hat, ist ja auch schön und so, ne? Ja, das ist, den gönne ich euch, den nehme ich euch nicht weg. Nein, nein, ihr dürft euren Frieden haben, ihr dürft euren Frieden behalten. Aber Achtung, Leute! Meinen Frieden, den gebe ich euch dann aber noch zusätzlich. Meinen Frieden, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht, seid nicht furchtsam. Ich gebe euch nicht den Frieden dieser Welt. Ich gebe euch meinen Frieden. Ach, wenn das uns die Woche durchträgt. Seine Freude und seinen Frieden. Und worin besteht dieser Frieden? Man macht sich da ja Überlegungen, Gedanken. Worin besteht denn dieser Frieden, den er gibt? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt uns der leidgeprüfte Hiob ja die Antwort, ja? In der Gewissheit, mein Erlöser lebt. Ich habe es mit einem lebendigen Gott zu tun, mit einem wirklichen Herrn. Hiob 19,25. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Ist auch wunderbar, diese Aussage. Jesus steht als Letzter da. Wie das der Hiob schon gewusst hat, der hatte noch keine dicke Bibel und hatte schon Hoffnung und wusste, dass sein Erlöser lebt. Und dann sagt er, als der Letzte wird er dastehen. Der wusste damals schon, hier mein Ausschlag, meine Krankheit, mein was weiß ich, was er alles gehabt hat, ja, das ist nicht das Letzte. Das Letzte ist mein Erlöser. Wenn alle Verführungen zu Ende sind, liebe Geschwister, wenn alles Gottfeindliche seine Niederlage eingestehen muss, wenn alles Leid mal vorbei ist, wenn der Tod aufgehoben ist, wenn es keine Tränen mehr gibt, keine Schmerzen, keinen Kummer mehr, dann steht Jesus aufrecht immer noch da. Als der Herr aller Herren und als der König aller Könige. Und darum sagt Schlachterbibel und die Lutherbibel, die sagen es ein bisschen anders. Da heißt es ja hier, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und da sagt eben Schlachter und Luther, die sagen, und zuletzt wird er sich über dem Staub erheben. Also da dürfen wir auch sagen, ja, wenn alles mal zu Staub geworden ist, dann ist Jesus immer noch da. Und das sieht man ja dann auch beim Hiob, diese wunderbare Hoffnung, wie Gott dann mit diesem Mann zurechtkommt, ja, und alles zu einem herrlichen Ziel führt. Er kommt mit Hiob zurecht, mit ihm selber und gibt ihm dann einen doppelten Segen. Da kommt er auch mit seiner Frau zurecht, denn schließlich haben die wieder 10 Kinder gekriegt. Ne? Muss ja die Verbindung wieder gut gewesen sein. Und der Herr ist auch mit den Freunden Hiobs zurechtgekommen. Die erhielten Vergebung. Das waren ja die Freunde, die eigentlich gegen Hiob gesprochen hatten. Hiob durfte für sie opfern. Und der Teufel, er stand als der große Verlierer da. Und die Engel Gottes, sie triumphierten und lobten den Herrn. Und Gott hatte am Schluss alle Ehre. Liebe Geschwister, wir werden einmal alle, über alle Zweifel, über alle Ängste, über alles Leid zur Ruhe gebracht werden. Er wird als Letztes dastehen und unser Ende, unser Schluss ist sein Reich im Himmel. Und darum fährt dann der Hiob auch fort und sagt in Kapitel 19, Vers 26, 27, das nenne ich lebendige Hoffnung, ja. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Das hat er schon gewusst. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen. Also, er ist getrennt von seinem irdischen Leib und hat wieder Augen und kann sehen. Ohne ihm fremd zu sein, danach sehnt sich mein Herz. Es ist so schön, was Gott uns hier seelsorgerlich sagt, durch diesen Mann, durch sein Leid und durch sein herrliches Ende. Gott sagt uns, dein Erlöser lebt. Er sagt, wenn alles Gottfeindliche beseitigt ist, bin ich immer noch da. Ich bin der Letzte. Und eines Tages, von unserem Fleisch los, werden wir ihn tatsächlich sehen. Und dann werden wir ihm nicht fremd sein. Ist das nicht schön? Er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ich kenne dich. Ja, als der Herr, als die Maria Magdalena damals dachte, das ist der Gärtner, und dann erkannte sie ihn nicht, bis dass der Herr Jesus sagte, Maria, oh, du bist es ja, Herr. Und das darf uns jetzt schon zum Trost dienen. Ja, Hiob sagt das, danach sehnt sich mein Herz in mir. Also diese Sehnsucht dürfen wir auch haben. Aber ich meine, das ist jetzt so ein bisschen an eine Bedingung geknüpft, denn wenn die Bibel hier sagt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden, dann heißt es ja, das wollen wir nicht unterschlagen, im Glauben. Im Glauben. Ja, wie komme ich denn da immer wieder hin, dass ich diese Hoffnung wirklich habe und auch diese Freude habe und diesen Frieden besitze, dass ich erfüllt bin? Ja, das geschieht im Glauben. Ja, da muss man sich manchmal, ich weiß nicht, ob Sie so Situationen kennen, wenn man down ist, nicht wahr? Dass man sich dann betend auch sagt, Gott, ich glaube an dich. Ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus. Ich glaube, dass du bist. Und irgendwie werde ich da immer getröstet, wenn ich so bete. Und als letzter Gedanke, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir hatten gesagt, wo Gott nicht ist, da ist keine Hoffnung. Ihr wart ohne Gott in dieser Welt und ihr hattet keine Hoffnung. Können die Menschen sagen, was sie wollen, die haben keine Hoffnung. Aber da, wo er ist, da ist man überreich. Gott redet ja bei solchen Dingen immer in der Superlative, ja? Da ist man überreich beschenkt. Hier wird man zum Milliardär der Hoffnung. Ne? Ich darf das ja nochmal lesen. Damit ihr überreich seid in der Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Hoffnung besteht aus drei Wörtern, nämlich Christus in euch. Das ist es. Und bitte besinnen Sie sich doch jetzt gerade mal darauf. Ja, es ist ja eigentlich wahr, bei allem Kummer, der da ist, bei aller Not, aber Christus, Jesus ist doch in meinem Herzen. Christus in euch, Kolosser 1, 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist in Person die Hoffnung für unser Leben. Und ich möchte schließen mit einer Aussage von Arno Clemens Gebelein. Der hat einmal geschrieben: Wir sehen auf den aufkommenden Sturm. Jawohl, die Welt muss noch durch einiges durch. Der alles in den Abgrund von Hoffnungslosigkeit stürzt. Doch wir schauen noch einmal und wir sehen einen herrlichen Sonnenaufgang. Der Morgenstern erscheint, der Bote des Tages und die Sonne und all seiner Herrlichkeit. So komm, du Hoffnung der Hoffnungslosen, du Hoffnung Israels, du Hoffnung der Welt, aller Nationen, der ganzen Schöpfung. So komm, Herr Jesus. Beten Sie noch so? Ich habe mich jetzt mal selber ertappt beim Gebet. Da habe ich im Gebet den Herrn gefragt: Herr, was ist denn jetzt eigentlich los? Kommst du denn jetzt bald oder nicht? Und dann fiel mir das ein. Ja, gut, habe ich gesagt, Herr, ich weiß, ich kenne deine Antwort. Das gebührt euch nicht zu wissen. Niemand weiß Zeit oder Stunde. Aber dann habe ich gebetet, ja, aber Herr, nach 2000 Jahren darf man dich das doch mal wieder fragen, oder? Und so endet ja die Bibel. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm. Herr Jesus, lasst uns mit dieser glaubensvollen Hoffnung durch das neue Jahr gehen. Darum lese ich ihn nochmal. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich darf nochmal beten. Liebevoller Vater, da können wir nur staunen und da können wir nur anbeten und da können wir nur danken. Du bist der Gott der Hoffnung. Kein Gott dieser Welt ist damit zu vergleichen. Keine unsichtbare Macht und schon gar keine Götzen. Du bist der Gott der Hoffnung und du hast dich bewiesen als dieser, indem du uns deinen Sohn Jesus Christus, den Hoffnungsbringer, den Freudenbringer, den Friedensbringer geschickt hast. Und Herr, dass wir deine Freude in uns haben dürfen und dass wir deinen Frieden in uns haben dürfen, das ist so kostbar. Daran wollen wir uns jetzt auch in den schweren Stunden erinnern. In dieser dunklen und immer dunkler werdenden Welt. Du bist der Gott der Hoffnung, gelobt sei dein Name. Ich glaube es, Herr, ich glaube es. Ich entscheide mich dafür, ich glaube es von ganzem Herzen. Amen.